SRF 2 Kultur.
Sie hören Reflexe, heute mit Werner Dückelin, dem Träger des diesjährigen Zürcher Kunstpreises. Am Mikrofon ist Karl Linder. Der Regie-Altstar Werner Dückelin, mit 84 Jahren einer der beharrlichsten seines Metiers, wird Ende Monat für sein Lebenswerk mit dem Zürcher Kunstpreis ausgezeichnet. Die Verleihung des Preises findet auf der Zürcher Pfauenbühne statt und damit an jenem Ort, wo Werner Dückelins Theaterkarriere vor vielen Jahren begonnen hat und wo er im vergangenen Februar die Komödie «Der Bürger als Edelmann» von Molière inszeniert hat.
Das will ich nicht, das kommt nicht in Frage. Ich will keinen Marquis und keine Marquise. Ich will einen Schwiegersohn, der froh ist, dass er meine Tochter bekommt. Und ich will nicht, dass sie ein Leben lang die ledige Frau spielen muss.
Das ist so spießig, was du denkst. Das ist so die Denkart von kleinen Geistern. Ich werde meine Tochter zur Marquise machen. Und wenn du mich weiter ärgerst, dann mache ich sie zur Herzogin.
Die Komödie erzählt die Geschichte eines französischen Durchschnittsbürgers, der keine Anstrengung scheut, um endlich in die höhere Gesellschaft einzutreten. Damit handelt er sich den Widerstand von Gattin und Tochter ein und letztlich den Verlust seiner ganzen Familie. Die Inszenierung wurde anfangs Februar vom Publikum und von der Presse gefeiert. Wie Werner Dückelin mir als erstes mitteilt, soll es seine letzte Inszenierung gewesen sein. Diese überraschende Neuigkeit, dass Dück, wie man ihn in Insiderkreisen liebevoll nennt, nicht mehr inszenieren wird, kommt überraschend. Und der Regisseur versieht sie, um ihr das Gewicht zu nehmen, auch gleich mit einem selbstironischen Scherz.
Nicht, dass ich nichts mehr zu tun habe, aber ich will nicht mehr. Ich habe mich jetzt in Frühpension geschickt.
Das sagt der Regisseur mit fast 85 Jahren und erklärt, dass es ihn einfach zu fest anstrenge, das Inszenieren. Werner Dückelin sitzt am Arbeitstisch in seinem Basler Domizil. Bücher und Notizzettel, ein Laptop und da und dort eine getrocknete Rose säumen das Fensterbrett. Es ist ein warmer Sommertag, die großen Fenster mit Blick auf den Rhein sind geöffnet. Ich wollte von Werner Dückelin wissen, was ihm die Auszeichnung mit dem Zürcher Kunstpreis bedeutet.
Ich finde, das ist für mich, wie mich die Stadtpräsidentin angerufen hat, war das einfach eine schöne Überraschung. Weil es war eine Überraschung, weil ich nie, wenn das einer gekriegt hat in den vergangenen Jahren, habe ich nie gedacht, ja, warum ich nicht? Also darum war es eine Überraschung und ich habe mich sehr gefreut darüber.
Sie haben gesagt, Peter von Matt hält die Laudatio.
Ja.
Was verbindet Sie mit ihm?
Ich finde ihn einfach großartig. Ich kann Ihnen eine kleine Geschichte erzählen. Er hat auch dieses tolle Buch geschrieben über Intrigen. Und das habe ich gelesen und habe mich einfach geärgert. Und zwar, weil ich habe eine Seite umgeschlagen und dann habe ich gesagt, das weiß er auch noch. Ist einfach ein Mensch, der unglaublich viel weiß und der mit diesem Wissen auch das Richtige anzufangen weiß.
Werner Dückelin ist 1929 in Siebnen im Kanton Schwyz geboren. Seinen Weg zum Theater fand er in jungen Jahren, als er am Schauspielhaus Zürich als Beleuchter jobbte. Nach Abschluss seines Germanistikstudiums ging Dückelin nach Paris. Er verfolgte die Arbeiten des Regisseurs Roger Blin und erlebte die französische Hauptstadt im künstlerischen Aufbruch. Werner Dückelin war Teil der Avantgarde und kannte Autoren wie Eugène Ionesco und Samuel Beckett, als diese noch keine großen Namen hatten. Was ist ihm von diesen Pariser Jahren, der Zeit mit Roger Blin, besonders in Erinnerung geblieben?
Damals, das war nach dem Krieg, da wollten alle Leute noch eine andere Welt schaffen. Diesen ganzen Scheißdreck nicht nochmal haben. Und also war ganz Paris war voller Träume. Und das war das Verrückte dran. Das ist heute auch nicht mehr so. Das hat mit dem heutigen Paris überhaupt nichts mehr zu tun.
Und wie sah das aus?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Träume sind verschieden.
Wovon haben Sie geträumt? Sie waren ja da ein junger Mann.
Von Theater, nur von Theater. Wir haben Tag und Nacht auch nur über Theater geredet.
Und Theater gemacht, bis Sie kein Geld mehr in den Taschen hatten?
Ja, ich hatte auch vorher keins in den Taschen. Nur dann ging es gar nicht mehr. Wir waren einfach pleite.
Das klingt irgendwie sehr utopisch, also in Paris leben, in Paris träumen, in Paris über Theater reden und kein Geld in der Tasche haben.
Das ist überhaupt nicht utopisch, das war die Realität. Nur musste man dann auch die Realität akzeptieren, dass man zum Beispiel sein Geld mit Zeitungsaustragen verdient hat und so Zeug, oder?
Das haben Sie gemacht?
Habe ich auch gemacht. Aber die kommunistische Zeitung, Humanité. Ich habe ja dann einfach die Arbeit von Roger Blin beobachten dürfen und dabei sein dürfen. Und da brauchte ich ja kein Geld. Er hatte schon genügend Schwierigkeiten, dass er zum Beispiel Geld für Barton Godot, für die Jura-Führung gefunden hat. Das wollte ja kein Mensch, wollte das finanzieren.
Da bleiben wir noch kurz dabei. Das war 1953.
Ja.
Die Uraufführung von Warten auf Godot, ja. Ein Stück, das man sich heute, ich glaube, das jeder kennt, auch wenn er es nicht kennt. Das gehört in diesen Kanon. Sie sagen jetzt, es hat niemand finanzieren wollen, es kam trotzdem zustande.
Ja, es hat niemand finanzieren wollen, das war nicht das Schlimmste. Das Schlimmste war, dass dann hat er wieder Schauspieler gefunden, oder? Und dann haben die 2 Wochen probiert und haben gesagt, nein, sie können mit dem nichts anfangen. Dann sind sie wieder ausgestiegen. Es war sehr schlimm.
Also Sie konnten mit dem Stück nichts anfangen? Ja. Sie hatten keinen Zugang zu dem Stück?
Und er hat das durchgehalten, das bewundere ich wirklich sehr. Und das einzige Theater, das dann ihm zur Verfügung gestellt wurde, das war das Babylon. Und das war in kommunistischer Hand, oder? Sonst wäre das nicht möglich gewesen.
Waren Sie bei der Uraufführung dabei, im Publikum?
Ja, klar.
Können Sie sich daran erinnern, an die Stimmung?
Ja, sehr gut, ja. Sehr gut an die Pfiffe und an die... Es war furchtbar. Wenn es nicht ein paar wichtige, 2, 3 wichtige Kritiker oder auch wichtige Männer wie Camus zum Beispiel gegeben hätte, die dafür eingestanden sind, wäre das kurz gelaufen. Und es wurde dann immer mehr zu einem Erfolg.
Eine der wichtigsten Stationen in Werner Dückelins Biografie sind die Jahre am Theater Basel. Von 1968 bis 1975 war er Theaterdirektor und schrieb Theatergeschichte. Es war eine Zeit, in der sich das Theater in kulturpolitische Diskussionen einmischte, getrieben vom Wunsch, die Welt zu verändern. Werner Dückelin gab Basel ein Theater, mit dem sich die Stadt identifizierte. Ein Theater, das auch weit über die Landesgrenzen hinaus wahrgenommen wurde. Dück hat es verstanden, besonders junge Menschen fürs Theater zu begeistern und ließ sich dazu einiges einfallen. So hat er etwa Rockgrößen wie Yes oder The Nice im Theater auftreten lassen. Wie denkt Werner Dückelin heute darüber? Wie macht man ein Theater, das die Menschen in der Stadt anspricht und erreicht?
Ein Theater machen für eine Stadt heißt ganz einfach, versuchen zu verstehen, wer in dieser Stadt lebt, wer in dieser Stadt das mögliche Publikum sein könnte. Und dann schauen, ob man diese Leute mag. Und dann schauen, was ich für die spielen möchte, was für Theater ich machen möchte. Und dann ist es eben entscheidend, dass man in diese Stadt hineinkommt dadurch, also dass man... Ich meine, es ist nicht blöd, ich meine, es ist nicht boulevardig, sondern ganz entscheidend ist, dass man zum Stadtgespräch wird. Das ist damals irgendwie gelungen.
Das ist jetzt ein bisschen Understatement, dass das irgendwie gelungen ist. Sie haben sich ja sehr dafür auch angestrengt. Sie haben es gesagt, man muss gucken, wer lebt da. Mag man die?
Stimmt.
Was macht man, wenn man die nicht mag?
Dann geht man wieder.
Sie sind immerhin 7 Jahre geblieben.
Ja, ich mochte die ja, darum bin ich nicht gegangen. Jetzt machen Sie aber eine lange Pause.
Ich brauche auch nicht so ein Tempo an den Tag zu legen.
Nein, müssen Sie auch nicht.
Wir haben ja Zeit. War es eigentlich schwierig für Sie, diesen Entscheid zu treffen, sich zu verpflichten für Basel? Weil Sie sind ja ein...
Da haben Sie recht. Ich war ja... Ich meine, das tönt so blöd, wenn man das sagt. Ich war ja also sehr früh so im Deutschen Theater, so der Jungstar, oder? Und habe Burgtheater und Berlin und München, Hamburg und Stuttgart überall inszeniert. Und war so ein Vogel, oder? Und dann kam das plötzlich und das ist schon, ich weiß eigentlich nicht, warum ich das, ja, es gab sicher Gründe, aber da muss man nicht so drüber reden. Aber auf jeden Fall bereue ich es im Nachhinein überhaupt nicht, sondern das waren super Jahre für mich.
Werner Dückerlin, der Theaterliebhaber, lässt sich auf das Theater von gestern wie auf das Theater von heute angesprochen nur ungern in die Karten schauen. Es scheint ein wenig so, als habe er das Interesse verloren an dem, was ihn ein Leben lang fasziniert, gereizt und herausgefordert hat. Angesichts der Tatsache, dass er mit dem Inszenieren abgeschlossen hat, ist es auch nachvollziehbar, dass sich Werner Dückerlin im Moment nicht mit seiner Karriere, seiner Theatervergangenheit und all dem auseinandersetzen mag, was er vor Jahrzehnten zum und über das Theater gedacht hat. Dabei betont der Regisseur auch, dass Leidenschaft und Neugier, Fantasie und Risikobereitschaft wichtige Voraussetzungen sind und bleiben, um Theater zu machen, ganz unabhängig von der Zeit, in die man hineingeboren werde. Werner Dückerlin bezeichnet sich selbst gerne als Vogel oder Spinner. Das ist durchaus positiv zu verstehen und widerspiegelt das Verständnis des Künstlers für sein Metier. Ein Verständnis, das auch die abgründigen Seiten kennt, die Angst vor dem Scheitern etwa, das ständige Ringen um eine gesellschaftliche Akzeptanz. Werner Dückerlin weiß, was den Spinner und den Vogel auszeichnet, denn er hat die Zweischneidigkeit der sogenannten künstlerischen Freiheit am eigenen Leib erlebt.
Dazu kommt noch, dass man eigentlich nur Dinge macht, die einen Spaß machen. Und ich glaube, der Spinner sein ist eben auch ein großes Risiko und hat mir natürlich auch, nicht für mich, aber wenn man es jetzt von so außen anschaut, natürlich so in Anführungszeichen auch sehr geschadet, oder? Also ich weiß nicht, wenn ich einfach in der Pariser Oper einfach abgehauen bin nach vier Tagen Proben, wo ich gesagt habe, adieu wohl, wenn diese Sänger nicht da sind, dann gehe ich auch. Und so Zeug, das war natürlich nicht. Mich hat es überhaupt nicht gestört, aber es war natürlich nicht zu meinem Vorteil, oder? Wenn man gesagt hat, wenn dem etwas nicht passt, dann haut ab, mitten in der Produktion. Und das war Paris nicht das einzige Mal.
Und trotzdem sind Sie immer wieder angefragt worden.
Ja, nicht von denen.
Der Ruf, der Ihnen vielleicht vorausgeeilt ist, hat nicht unbedingt alle davon abgehalten, Sie kennenlernen zu wollen und
scheinbar,
mit Ihnen zu arbeiten.
Scheinbar, ja.
Haben Sie das denn auch ein bisschen genossen, so
nein.
Dieses...
Nein, ich weiß auch, was Sie... Nein, überhaupt nicht. Also ich habe nie gesagt, ich bin ein Spinner, wunderbar, überhaupt nicht. Ich bin auf das Wort Spinner auch sehr, sehr viel später gekommen. Damals habe ich überhaupt nicht gedacht, ich spinne. Dann habe ich höchstens gedacht, die anderen spinnen.
Und heute?
Jetzt denke ich über andere Dinge nach. Ich lese sehr viel, aber nicht Theater an sich. Ich weiß nicht, kennen Sie Rainer Brambach? Der war damals noch immer in der Kunsthalle besoffen natürlich. Also zu meiner Zeit. Das war ein Liebling von uns, oder? Der wunderbare. Von dem habe ich jetzt, da gibt es eine Gesamtausgabe im Diogenes Verlag. Und die habe ich jetzt gerade gelesen, das finde ich ganz wunderbar.
Sie haben ihn persönlich gekannt?
Ja, gut. Weil wir hockten immer in denselben Beiz und haben denselben Alkohol getrunken.
Einen bestimmten Rotwein?
Nein, alles.
Alles Mögliche? Gibt es eigentlich einen Zusammenhang? Ich meine, das ist ja auch so ein Klischee vom Künstler, vom Geist und dem Geist in der Flasche und vom Alkohol.
Völliger Unsinn. Es gibt etwas, dass man zum Beispiel einfach Angst hat vor etwas. Ich meine, es ist nicht eine blöde Angst, sondern Angst, die mit Zweifel verbunden sind. Und dass man dann ein Gläschen nimmt, das gibt es schon. Also ich habe immer gern zum Beispiel, wenn ich schwierige Stücke gemacht habe, habe ich immer gern einen Fernet Blanc auf der Probe getrunken. Oder ein Glas Weißwein oder so. Aber es hat nichts zu tun mit versoffenem Genie und so Scheißdreck.
Entdecken Sie auch Dinge neu wieder, die Sie wiederlesen?
Oh ja. Zum Beispiel Canetti. Oder ich habe entdeckt, ein wunderschönes kleines Büchlein von Peter Hanke, der früher mal ein, wir kannten uns sehr gut und ich mochte ihn sehr bis zu seiner Serbien-Geschichte. Aber ich habe ein wunderbares kleines Buch von ihm jetzt entdeckt. Das hat im Titel irgendetwas mit Thukydides zu tun. Thukydides ist der große Historiker. Er schreibt nicht über Thukydides, sondern er hat wahrscheinlich in diesen kleinen Geschichten einfach dieselbe Orts- und Zeitpräzision, wie der Thukydides sie gehabt hat. Das habe ich, zum Beispiel kannte ich das überhaupt nicht. Ich habe so Leute, die, das ist ganz lustig, komischerweise habe ich so, wenn ich jetzt das ganz ein dummes Wort sage, es fällt mir kein anderes besseres ein, die so Zulieferer sind für mich. Die sagen, oh, hast du das gelesen? Das musst du mal lesen. Und das tue ich dann eben. Und da ich ziemlich viel solche Leute habe, ist es mir auch nie langweilig.
Sie hören Reflexe, heute mit dem Theaterregisseur Werner Dückelin, der dieses Jahr den Zürcher Kunstpreis erhält. Der Altmeister der Regie, der nicht mehr inszenieren wird, wirkt bei unserem Gespräch entspannt und zu Scherzen aufgelegt. Seine letzte Inszenierung, die bis vor kurzem am Schauspielhaus Zürich zu sehen war, wird also seine allerletzte gewesen sein. Darüber mag Werner Dückelin kein Aufhebens machen. Zu tun, so betont er, habe er immer noch genug. Ich habe ihn gefragt, ob sich die eigene Geschichte irgendwann auserzählt habe.
Sie glauben nicht, wie viele, das meine ich jetzt nicht eitel oder blöd, wie viele Interviews ich absage deshalb, weil ich nicht immer auf dieselben Fragen dieselben Antworten geben muss. Das interessiert mich einfach nicht.
Ich habe etwas vorbereitet für Sie. Ein kleines Spiel.
Also gut.
Ja, gut, super. Sie dürfen nicht lange überlegen.
Muss ich ja oder nein sagen, oder was?
Oder einfach eins von beiden. Es sind wirklich schnelle Fragen.
Also gut.
Also, Fisch oder Fleisch?
Fisch.
Rom oder Madrid?
Rom.
Sind Sie sich ein guter Freund?
Ich versuch's.
See oder Fluss?
Fluss.
Was, wenn morgen die Welt unterginge?
Die geht nicht unter.
Ist Kunst Handwerk?
Nein, Handwerk ist eine Voraussetzung für Kunst.
Oper oder Laientheater?
Beides nicht.
Wovon haben Sie zuletzt geträumt?
Ich denke nicht daran, das Ihnen zu sagen.
Wer wird WM-Sieger?
Das ist ein Problem, da müssten wir jetzt lange darüber nachdenken, diskutieren. Meine Traumpaarung gibt es, glaube ich, nicht seit dem Spiel, das ich gestern Abend gesehen habe. Meine Traumpaarung wäre gewesen Brasilien, Argentinien.
Okay, und das ist schon vom Tisch.
Ist nicht vom Tisch, aber daran zweifle ich sehr seit gestern.
Sie sind ein großer Fußballfan.
Das kann man wohl sagen.
Ist es immer noch Borussia Dortmund?
Ja, das ist wahr.
Also Sie haben mir vorhin diesen Spielplan gezeigt.
Ja.
Kann ich den nochmal?
Ja, der hat gemacht, der ehemalige, wie sagt man dem so, Hauswart, aber Hauswartchef vom Schauspielhaus, der Walti hat den gemacht und mir den geschickt. Ich schaue nicht gerne Fußball mit vielen Leuten an.
Mit ein paar?
Ganz, ganz wenig.
Dieselben?
Nein, müssen gar nicht. Nein, Streit ist ganz schön, aber es kommt aufs Niveau vom Streit an.
Ich habe noch ein paar Fragen.
Also gut.
Spielen Sie Schach?
Habe ich mal gemacht früher, ja.
Haben Sie oft gewonnen?
Ich war eigentlich viel, viel zu wenig guter Schachspieler.
Was können Sie gut?
Ich konnte mal gut Theater machen früher.
Kommt es vor, dass Sie weinen?
Ja, das ist noch gar nicht so lange her. Aber es gibt auch ein, war für mich ganz neu. Weil das war ein Weinen ohne zu weinen. Also nach meinem Bruch vom Rückenwirbel, wenn ich am Morgen aufgestanden bin, habe ich gemerkt, dass die Tränen runterlaufen. So geschmerzt hat das. Und ich bin nicht wehleidig. Aber das ist ja eine besondere Art von Weinen. Keine schöne Art. Sonst finde ich Männer, die vor Weinangst haben, finde ich ziemlich blöd. Also die Angst haben vor Weinen, meine ich.
Vor dem eigenen wie vor anderen Weinen?
Ja. Man traut sich nicht. Und das finde ich ganz, ganz dumm.
Weshalb?
Weil man blödsinnigerweise irgendeine Stärke zeigen will, die man nicht hat. Und so Zeug finde ich immer blöd. Ich weiß noch, ich war 28, wie ich zum ersten Mal im größten Theater von Berlin inszeniert habe. Das war Cyrano von Bergerac. Und da waren im Schillertheater hatte ich so, im ersten Bild hatte ich so 60 Leute als Schauspieler auf der Bühne. Und so, darunter ganz berühmte, so ehemalige Staatsschauspieler. Damals galt noch, wie heute, galt noch, dass man, wenn man lang probiert hatte, war man. Und ich habe da probiert und um 1 Uhr habe ich gesagt, so meine Damen und Herren, jetzt fällt mir nichts mehr ein. Und an sich, wenn sie das erzählt hätten, ich mache das, hätten die Leute ihnen gesagt, das ist der Todesstoß. Und es war genau das Gegenteil der Fall. Die fanden einfach gut, dass ich dazu gestanden bin, dass mir nichts mehr einfällt. Oder dass ich nicht so tue, als würde mir jetzt noch Zeug einfallen. Und das habe ich dann so beibehalten.
Und so ist das ja jetzt auch, wenn Sie sagen, ich inszeniere jetzt nicht mehr.
Ja, ja. Ich meine, ich habe diesen Beruf wirklich ungeheuer geliebt. Aber ich finde es dem Beruf gegenüber auch blöd, wenn ich am Morgen aufstehe und sage, jetzt muss ich auf die Probe. Dann ist für mich ein Zeichen, dass man aufhören muss. Statt zu sagen, oh, jetzt gehe ich auf die Probe, oder?
Ist ja vielleicht auch nicht ganz einfach, sich das einzugestehen, stelle ich mir vor.
Ja, ja, natürlich. Ich meine, und es ist ja auch, wissen Sie, in dem Alter, wo ich jetzt bin, ist etwas ganz Komisches. Wenn Sie rumschauen und so Kollegen sehen, ich habe jetzt eine Geschichte, die ich da nicht erzählen kann, von jemandem, so einem ziemlich berühmten Schauspieler, der ist so dement. Das sind so Sachen zum Beispiel, die ich nicht verstehe. Ich verstehe dann nicht, warum man nicht zu Exit geht. Ich finde Exit etwas Großartiges. Ich finde die Medizin fragwürdig, die sagt, wir bekämpfen den Tod. Warum soll man den Tod, der etwas Normales ist, bekämpfen? Wenn ich mit 60 einen Krebs kriege oder 50, bin ich natürlich glücklich, wenn man das ein bisschen rauszögern kann. Aber normalerweise in meinem Alter, wenn man da sagt, wir bekämpfen den Tod, finde ich das fragwürdig, zumindest.
Nächste Frage.
Von Ihnen?
Ja. Ja. Worauf freuen Sie sich?
Jetzt, im Moment, freue ich mich auf gutes Essen, freue mich auf gute Spiele an der WM, freue mich auf das nächste gute Buch. Also ich sehe einen ganzen Haufen Zeug und ich freue mich, da in diesem, schauen Sie, in diesem Busch, da tut da immer eine Ente jüngeln, also brüten, nicht jetzt ist sie nicht da. Und da sind eben so 4, 5, so kleine kommen dann raus. Und so, ich habe gern diese welken Rosen, die sind von dort, von so einem Strauß, die liebe ich zum Beispiel. Dort sehen Sie, dort hat es auch. Die sind vom letzten Jahr, von diesem Stock hier. Das ist eine Olive ohne Oliven.
Welches Jahrzehnt möchten Sie nochmals erleben?
Das ist jetzt gerade zum Beispiel eine Frage, die mich absolut null interessiert. Ich bin ein großer Gegner von nochmal etwas erleben. Ich habe schon genug genug an dem zu tun, was ich jetzt lebe. Ich möchte nicht nochmal etwas erleben. Oder diesen Unsinn zu sagen, ich möchte nochmal jung sein. Oder genauso der große Unsinn zu sagen, Alter ist etwas Wunderbares, Alter ist Scheiße.
Welche Rolle hätten Sie gerne mal gespielt? Welche Theaterrolle?
Ich?
Ja.
Ich kann nicht sofort antworten. Zorro.
Zorro. Meines Wissens der Blitz kommt der aus dem Film.
Ja, natürlich. Mhm. Ich hätte den auch im Film gespielt, nicht auf dem Theater.
Ich bin jetzt stur und sage Theater.
Das kann ich Ihnen schon sagen. Eigentlich die meisten Rollen von Stücken, die ich inszeniert habe, hätte ich gerne selber gespielt. Ich kann es aber nicht.
Wann merkt man das?
Ich habe das sehr früh gemerkt. Ein Schauspieler muss wiederholen können. Ich kann erfinden, also ich könnte es einmal spielen, aber nachher wäre es schon zu Ende. Und vor allem wäre ich ein absoluter Schreck für Regisseure gewesen, weil ich immer wieder neue finden müsste. Das geht nicht mit dem Partner, das kann nicht mit ihm neues Zeug machen und die stehen da.
Teilen Sie mit Ihren Freunden, Menschen, mit denen Sie WM-Spiele gucken, haben Sie den gleichen Humor?
Das frage ich mich nicht, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, wenn Sie keinen haben, dann interessiert es mich nicht.
Humor ist schon sehr wichtig, Herr Dückeli.
Humor ist das ganz, ganz, ganz Wichtiges. Humor und Selbstironie. Also sich nicht, mit Selbstironie meine ich jetzt, Selbstironie ist nicht ganz richtig formuliert. Ich meine, ich mag nicht Leute, die sich ernst zu ernst nehmen.
Ist das etwas, was sich bei Ihnen mit den Jahren verändert hat?
Ja. Mit den Jahren habe ich mich immer weniger ernst genommen, das stimmt.
Und jetzt?
Jetzt nehme ich mich überhaupt nicht mehr ernst.
Das war der Theaterregisseur Werner Dückelin. Am Sonntag, 29. Juni, erhält er für sein Lebenswerk den Zürcher Kunstpreis. Die Verleihung des Preises findet auf der Pfauenbühne des Zürcher Schauspielhauses statt. Die Laudatio hält Peter von Matt. Sie hörten Reflexe. Mein Name, K. Linder.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.